Menschen müssen sich ums Klima kümmern. Also das erste Thema dazwischen, hoffentlich klappt es mit der Zeit, endlich mal wieder zwei Texte von Hermann L. Kremlitzer, im letzten Dezember leider verstorbener Herausgeber der Zeitschrift Konkret und ein sehr eloquenter Redner auch, aber vor allen Dingen Schreiber. Und dann am Ende nochmal ein weiterer Parallelvergleich von Friedrich Engels, dem vor 200 Jahren Geborenen, und Max Weber, dem vor 100 Jahren gestorbenen Soziologen. Heute zum Thema Rassismus, Kolonialismus, auch ein heißes Thema im Moment in der Diskussion. Ja, fangen wir an mit dem Klima, und zwar fangen wir an mit ein paar Basisdaten, um die einfach nochmal in Erinnerung zu rufen, wie dramatisch die Lage ist, obwohl man doch denken sollte. Ja, bevor wir jetzt zum zweiten angekündigten Thema kommen, nämlich Max Weber und Friedrich Engels, ein kleiner Einschub mit Hermann L. Kremlitzer, der vor 9 Monaten, 10 Monaten gestorben ist und Herausgeber der Zeitschrift Konkret war. Die gibt es aber weiterhin, federführend jetzt seine Tochter und natürlich viele Autoren weiterhin dabei, die da vorher dabei waren. Und ich lese mal einen Text von ihm aus seinem Buch, ursprünglich bei Suhrkamp erschienen, Haupt- und Nebensätze, gibt es inzwischen aber wieder im Konkret-Verlag, weil er bei Suhrkamp das rausgezogen hat, weil die auch Rechtsextreme veröffentlicht haben. Und zwar geht es da um den Herrn Gauck, der ja mal Bundespräsident war, vorher Beauftragter für die Stasi-Unterlagen war und immer sehr gesalbt redet. Er ist ja auch Pfarrer. Das Ekel von Bellevue, ein Text von 2013, kleine Anmerkung von mir, das Ekel von Säffle, auf das sich Kremlitzer hier wahrscheinlich bezieht, ist eine der tollen 10 Krimis von Sjöwall und Wallö, die sozusagen diesen Boom mit den Schweden-Krimis eröffnet haben. Vorsprüche, Gauck ist ein Glücksfall für Deutschland, Sigmar Gabriel, SPD-Vorsitzender, 2013. Gauck gibt Deutschland ein nachdenkliches Gesicht. Jürgen Trittin, ehemaliger Vorsitzender der Grünen-Fraktion. Jetzt Kremlitzer. Am 12. August 1944 umzingeln 4 Kompanien der 16. Panzergrenadierdivision Reichsführer SS der Waffen-SS das Dorf Santana di Stazzema. Die Deutschen erschießen Kinder, Frauen und Alte mit Maschinengewehren oder treiben sie in Ställe, werfen Handgranaten hinein. Die jungen Männer haben das Dorf zuvor verlassen, aus Furcht, als Zwangsarbeiter nach Deutschland verfrachtet zu werden. Dass die Deutschen einen Massenmord planten, haben sie nicht geahnt. Die etwa 400 Leichen werden von den SS-Männern mit Benzin übergossen und angezündet. Das Dorf wird niedergebrannt. Am 22. Juni 2005 verurteilt das Tribunale Militare di La Spezia 10 der noch in Deutschland lebenden Täter zu lebenslanger Haft sowie zu Entschädigungszahlungen in Höhe von etwa 100 Millionen Euro. Am 1. Oktober 2012 stellt die Staatsanwaltschaft Stuttgart die Ermittlungen gegen die in Italien verurteilten SS-Männer ein. Den Beschuldigten sei eine noch nicht verjährte, strafbare Beteiligung an den Geschehnissen in Santana di Stazzema nicht nachzuweisen. Am 24. März 2013 kommt Joachim Gauck, Präsident der Bundesrepublik Deutschland, in Begleitung des italienischen Präsidenten Giorgio Napolitano nach Santana. Der Gast hebt wie folgt an. Es ist für einen Deutschen kein leichter Gang, hierher nach Santana di Stazzema zu kommen. Und für ein deutsches Staatsoberhaupt als Repräsentant seines Landes und seiner Geschichte erst recht nicht. Kremlitzer. Das Wichtigste zuerst und das Erste, was dem deutschen Präsidenten zu 400 von deutschen ermordeten Italienern einfällt, ist nun mal sein eigenes, eines deutschen Leid. Gauck leidet fort. Es ist nicht leicht und das soll es auch nicht sein, sich zu einer großen Schuld zu bekennen und mit einem schrecklichen Verbrechen konfrontiert zu werden, das von eigenen Landsleuten begangen worden ist. Kremlitzer, und weil es für uns Deutsche so schwer ist, mit unseren Verbrechen konfrontiert zu werden, Gauck, bin ich dankbar dafür, dass ich heute hier nicht allein vor Ihnen stehe, sondern dass Staatspräsident Napolitano mich begleitet. Sie, Herr Staatspräsident, haben in der schlimmen Zeit des Krieges als Widerständler gegen Faschisten und Nazis gekämpft. Es geht mir zu Herzen, wo immer dieses Organ bei diesem Redner sitzen mag, dass ich in Ihrer Begleitung diesen gemeinsamen Besuch hier an dieser Erinnerungsstätte abstatten kann. Das ist ein besonders wichtiges Zeichen des heutigen Tags, ein unübersehbares Zeichen dafür, dass hier Versöhnung stattgefunden hat. Kremlitzer, Versöhnung? Kommt, lasst uns wieder gut sein, spricht der Schokoladenonkel zu den Eltern des erdrosselten Kindes. Es ist eine genuin deutsche Sitte, den Opfern, die sie doch allenfalls auf Knien um Vergebung anbetteln könnten, Versöhnung anzubieten, ja aufzudrängen. Sogar ein Gauck spürt, dass da etwas nicht stimmt und baut vor. Versöhnung kann nie verlangt werden. Noch viel weniger erzwungen. Versöhnung kann nur erbeten und gewährt werden. Und auch wenn auf Täterseite glaubwürdig Reue gezeigt und Veränderung in Wort und Tat gelebt wird, Versöhnung ist letztlich ein Geschenk, das großzügig gegeben wird und das man nur mit großer Dankbarkeit annehmen kann. Kremlitzer. Und wieder macht die pfäffische Lüge die Wahrheit hin. Noch das Geständnis als Täter keine Versöhnung fordern zu können, grundiert Gauck mit einer Ruhmrede auf das Volk der Täter, seine glaubwürdige Reue, die Veränderung in Wort und Tat. Und wie werden Reue und Veränderung auf der Täterseite gelebt? Indem die Mörder von der Division Reichsführer SS vor Strafe geschützt und ihnen Pensionen gezahlt werden und für die Hinterbliebenen ihrer Opfer kein Cent. Es ist schon oft gesagt worden, nicht nur von mir, und es ist doch jede Wiederholung wert, weil es besser als 1000 Leitartikel erklärt, welcher Geist in diesen Wochen durch das Münchner Landgericht weht. Von den Richtern, die 12 Jahre lang tausende Menschen wegen Rassenschande, Sabotage, Fahnenflucht, Beleidigung des Führers oder sexueller Perversion ins Zuchthaus und in den Tod geschickt haben, ist kein einziger, in Zahlen null, in dem Staat, der sich den Joachim Gauck als Großonkel hält, für seine Verbrechen verurteilt worden. Zum Ausgleich dafür wurde 1974 die monatliche Rente der Witwe von Roland Freisler, des 1945 bei einem Bombenangriff getöteten Präsidenten am Volksgerichtshof, um 400 Mark erhöht. Mit der Begründung, dass der Verstorbene aufgrund seiner fachlichen Qualifikation im Erlebensfall nach dem Krieg, vermutlich als Rechtsanwalt oder Beamter des höheren Dienstes tätig geworden wäre. Und wer wollte dieser Prognose widersprechen? Ja, soweit, ich sag mal, die erste Hälfte dieses Textes von Hermann Kremlitzer zu Joachim Gauck, dem Ekel von Bellevue. Na gut, da sitzt er jetzt nicht mehr im Präsidentenpalais, da sitzt jetzt ein anderer, der aber ähnlich reden kann wie der Herr Gauck. Ja, wir können jetzt mal doch noch eine Version von Feuillemort anspielen, nämlich die Originalversion von Yves Montand. Danach gehen wir zu den Septemberliedern über. Les Feuilles Mortes, Yves Montand à l'Olympia, im Olympia in Paris.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Des jours heureux, nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
Bei Radio Attac auf Radio Rüsselsheim. Yves Montand, der Großartige, mit Les Feuilles Mortes. Ja, trotz Eva Cassidy und Eric Clapton finde ich das fast noch die, oder nicht fast, finde ich das die beste Version dieser Autumn Leaves. Nach Hermann Kremlitzer kommt jetzt nochmal mit einem Text Hermann L. Kremlitzer. Und zwar, nachdem wir diesen längeren Text hatten. Das waren Texte, die in der Konkret eben immer vorne standen. Als erster großer Artikel noch eins von seinen Kurztexten aus seinem legendären Express, sozusagen auf der letzten Seite, bevor dann die Werbung und die Rückseite kam, von Konkret. Das ist ein älterer Text, der ist aus dem Buch, gibt es wahrscheinlich noch antiquarisch, was Gabriele Henkel alles mit der Hand macht, damals bei 2001 erschienen. Wann war das? 1979, glaube ich. Also die Texte von noch davor. Ja, wen er jetzt hier als erstes zitiert, kommt gleich raus. Zitat: Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass in der Diskussion über die Geschwindigkeitsbegrenzung unterschiedliche moralische Grundauffassungen aufeinander prallen. Ja, bei Geschwindigkeit und Prallen, gut. Kremlitzer, anschnallen, gleich kracht's. Wieder Zitat. Vereinfacht man, könnte man sagen, dass die Anhänger der Geschwindigkeitsbegrenzung dem Vitalismus nahestehen, während die Gegner sich für eine idealistische Moral entscheiden, in der Verantwortung, Selbstbestimmung als höhere Werte gelten als das bloße Leben als solches. So spricht zur Welt ein Professor für evangelische Religionspädagogik und systematische Theologie an der Universität Erlangen-Nürnberg. Er hat schon Schüler, Anderes Zitat: Menschen, die ihren Körper der Wissenschaft übergeben würden, seien meist Idealisten, sagt ein Professor für Morphologie und Anatomie an der Universität Regensburg zur Frankfurter Rundschau. Gut, das ist Idealismus. Aber was ist ideal? Zitat: Ideal sind 15 Anatomieleichen. Kremnitzer: Wenn die systematische Theologie ein bisschen nachhilft, wird's der Morphologie nicht mangeln. Ja, von einem anderen Krieg als auf den Straßen mit und ohne Geschwindigkeitsbegrenzung handelt das nächste Lied, Erich Kästners Stimmen aus dem Massengrab nach dem Ersten Weltkrieg. Entstanden, gesungen von Ernst Busch, Musik Hans Eisler.
Für den Totensonntag, anstatt einer Predigt. Da liegen wir und gingen längst in Stücken. Ihr kommt vorbei und denkt, sie schlafen fest. Wir aber liegen schlaflos auf den Rücken, weil uns die Angst um euch nicht schlafen lässt. Wir haben Dreck im Mund, wir müssen schweigen und möchten schreien, bis das Grab zerbricht und möchten schreiend aus den Gräbern steigen. Wir haben Dreck im Mund, ihr hört uns nicht. Ihr hört nur auf das Plaudern der Pastoren, wenn sie mit ihrem Chef vertraulich tun. Ihr lieber Gott hat einen Krieg verloren und lässt euch sagen, lasst die Toten ruhen. Ihr dürft die Angestellten Gottes loben. Sie sprachen schön am Massengrab von Pflicht. Wir lagen unten und sie standen oben. Das Leben ist der Güter höchstes nicht. Da liegen wir, den Totenmund voll Dreck. Und es kam anders, als wir sterben dachten. Wir starben. Doch wir starben ohne Zweck. Ihr lasst euch morgen, wie wir gestern schlachten. 4 Jahre Mord und dann ein schön Geläute. Ihr geht vorbei und denkt, sie schlafen fest. 4 Jahre Mord und ein paar Kränze heute. Verlasst euch nie auf Gott und seine Leute. Verdammt, wenn ihr das je vergesst.
Tja, man sollte es nicht vergessen. In den letzten 17 Minuten beschäftigen wir uns nochmal mit Max Weber.